Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Sven spricht heute mit Li-Jun Leibold, Gründerin und CEO von EonTech, die mit eigens entwickelten Algorithmen die Potenziale von Unternehmen analysiert und dabei hilft, geeignete Investoren zu finden. Wir rekapitulieren zudem die Besuche von Donald Trump und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche im vergangenen Monat in China und lassen auch sonst noch etwas unsere Gedanken schweifen und am Ende gibt es noch unseren Kalender.
Buonasera.
Hallo Manuel, na, wie geht's?
Ja, Mittwochabend und es ist sehr warm, die Klimaanlage läuft. Weiß nicht, ob es im Hintergrund hört, aber...
Nee, zum Glück nicht.
Ist super, ja. Die Geräuschunterdrückung hier funktioniert hervorragend. Tja, ansonsten, ja, alles klar. Ich muss morgen hin und zurück 5 Stunden Auto fahren, weil ich eine kleine Abdichtungsmittel, eine Keynote halten muss bei einem kleinen Event, weil ich bin ja Abdichtungsmittelspezialist, bekannterweise. Und da habe ich mich dazu überreden lassen und ja. Ist halt so, wenn Freunde einen um was bitten, dann mal gucken, wie lange der Karren, also die Batterie hält, ob die wirklich hält für hin und zurück mit Klimaanlage und allem drum dran. Bin gespannt. Sind so, ja, eine Strecke 160, also 320. Das geht so gerade so in die, das könnte auch schief gehen.
Was fährst du?
Einen VW ID3.
Ein VW. Ja, hättest du jetzt ein chinesisches E-Auto, dann würde es auf jeden Fall reichen, oder nicht?
So. Ja, das zeigt so am Parkplatz 540 an und dann gehst du immer um die erste Kurve, dann sind noch 380 und so geht es geradeaus weiter. Also ich bin chinesische EVs gefahren. Dieser Dingszyklus da, wie heißt denn das, nachdem die da was bewerten, der ist auch ziemlich krass. Ich glaube, der ist so von dem, was die jetzt da in Europa benutzen, standardmäßig, der ist so 20% off. Kein Witz. Aber ja, wollte ich nur sagen.
Dann mach die Musik nicht zu laut an, damit du ankommst. Oder
an der wird es liegen, befürchte genau. Ich ja. An der wird es liegen. Ich höre einen ganz leisen Podcast. Den China-Ticker.
Ja, die neueste Folge ist hoffentlich dann fertig. Genau.
Oh, jetzt gibt es hier Pressure. Okay. Ja, nee, dann das ist jedenfalls mein Vorhaben. Und euer dort so.
Ja, wir sind hier direkt von den Eisheiligen mit Hagel auf 30 Grad plus in Stuttgart gegangen. Irgendwie gab es kein Frühling dazwischen und schwitzen jetzt im Hochsommer. Und ich glaube, alle wollen auch einfach in die Sommerferien. Und dann merkt man, das ist noch 2 Monate hin und Mist. Das ist, glaube ich, hier so der State. Nichts klappt. Timmy der Wahl ist gestorben. Irgendwie passt gefühlt einfach nicht zusammen.
Ja, aber nicht in our backyard. Also nicht bei uns. Haben sie noch rüber zu den Dänen geschippert. Ja.
Wie immer ist geschafft, noch die Probleme woanders hinzuschiffen.
So ist es. So wie früher mit unserem Müll, der dann
genau.
Einfach irgendwohin verschwunden ist, ja. Nee, aber immerhin ist ja das Wochenende, ist der Heilige Geist über dich gekommen und du kannst ja über alles jetzt ganz positiv dann mal wieder mit Zuversicht in die nächsten 2-3 Monate. Nicht wahr?
Genau. So ungefähr. Der Papst hat etwas zu AI veröffentlicht. Pfingsten war einfach grandios dieses Jahr.
Ja, auch was für dich dabei gewesen. Super, gell?
Ja.
Ja, und seine Standpunkte. Ich habe es nur immer aus den Nachrichten und so gehört, aber war irgendwas dabei, ja. Allerdings? Ja, sollte man mal schon so ein bisschen was regeln?
Ja, also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie so ein Papstdokument genau heißt. Da gibt es so einen Begriff für, aber
Enzyklika.
Es gab wohl einen. Ja, genau. Und der Papst, der sein Namensvorgänger war vor 100x Jahren, hat zur industriellen Revolution so ein Enzyklia veröffentlicht. Und darauf basiert wohl diese ganze christliche Arbeit, Sozialphilosophie seitdem. Und im Endeffekt hat der jetzige Papst sich daran orientiert, auch an dem gleichen Datumstag sein Dokument veröffentlicht. Und da sehr stark Bezug auf Zusammenleben mit AI genommen. Und ich bin nicht religiös, daher Teile des Dokuments sind, da bin ich die falsche Zielgruppe für. Aber so aus AI-Sicht steht da viel Gutes drinnen. Also da steht jetzt nicht drin, das ist der Teufel und weg damit, sondern es wird auch da eher so als technologische Entwicklung, und es geht sehr stark darum, wie wir als Menschen da einen Umgang mitfinden und das in unsere Arbeitswelt und unser Leben integrieren und wie halt auch nicht. Also ich war überrascht, wie brauchbar das ist, auch im Vergleich zu vielen, was jetzt auf politischem Gebiet so von der EU herausgegeben wird zum Thema AI und Ethik. Also ich war positiv überrascht.
Also deinem Gefühl nach hat er sich auch ein bisschen Gedanken drum gemacht und auch tatsächlich informiert und...
Ja, bei der Vorstellung war auch einer der Co-Gründer von Anthropic, dem Anbieter hinter den Claude-Modellen dabei, der offensichtlich auch daran mitgearbeitet hat. Also es war sehr informiert und auch sehr, sehr dafür plädiert, dass man diesen großen AI-Labs auch nicht diese Verantwortung alleine überlassen kann und sollte, aus guten Gründen, weil die einfach sehr starke finanzielle Eigeninteressen haben, wenn die das selbst regulieren. Was sehr einleuchtend ist. Also es war, also wie gesagt, ich bin positiv überrascht.
Super, ja, unser kleiner Religionsschwenk hier. Vielleicht eine Premiere, wer weiß es.
AI vom Papst.
Ja, ich bin sehr gespannt, wer zuerst Priester werden darf, Frauen oder humanoide Roboter.
Genau, auf jeden Fall auf dem Level wie die sozialistischen Kernwerte für die AI in China.
Okay, gut, das verfolgt man dann anders mal, weil wir haben ja Prominenz in China gehabt. Also ich fange mal an mit Trump-Besuch, 13. bis 15. Mai, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber noch frisch im Gedächtnis. Also erstmal, illustre Delegation ging dahin. Hat auch ganz viel mit deinen Themen zu tun. Also neben ja, natürlich Hexeth und Rubio, dem Außenminister, ja, der übrigens noch auf der Sanktionsliste der chinesischen Regierung steht.
Ich habe gehört, sie haben die Zeichen für seinen Namen geändert, um das zu umgehen.
Das habe ich auch gehört, das hat sich aber dann als Bullshit rausgestellt. Ach. Sie haben wahrscheinlich einfach ein Auge zugedrückt. Also vielleicht sogar seins, wer weiß. Also als Hinweis, so, hey, du, bei uns, wenn du bei uns jetzt reinkommst, da schaust du auch nicht so genau hin, da reicht ein Auge. Aber jedenfalls ist er ja auch wieder friedlich, durfte ja wieder zurück. Der Rest da, die ganzen Business Guys, also die Hälfte waren alles so AI, Tech, Halbleiter, Business, People, so.
Ich glaube, von den.
Ja, das sowieso. Aber gibt es auch immer, wie heißen die sieben, die Magnificent Seven oder was sind es, die Giant Seven? Oder ich glaube, Microsoft hat irgendwie gefehlt. Irgendwie.
Ja, die sind halt nicht mehr cool.
Nicht mehr cool, ja.
Wenn sie waren. Aber also du hast total recht, ne? Elon Musk, Jensen Huang waren alle dabei. Ja,
irgendwie noch ganz so kurz aufgegabelt. Das hat in der Presse hieß es so, das war praktisch fast, die waren schon in der Luft, dann gab es noch kurz so eine Notlandung und dann ist er so hinten übers Gepäck, über die Gepäckluge noch mit reingesprungen, irgendwie.
Man sagt, er kann geile Nudeln essen in Peking, dann war er dann doch am Start.
Ja, auf Spiegel gab es irgendwie einen Artikel, dass er wohl nichts zu tun hatte. Und die haben einen kompletten Artikel, wahrscheinlich hat ihn irgendein Reporter verfolgt und dann festgestellt, der trifft sich mit gar keinem, der geht Nudeln essen und dies und das und jenes irgendwie. Ob sich's für ihn ausging, weiß ich jetzt nicht, weil... Also, ich meine, der Grund, dass er wohl mit ist, ist ja wohl, er darf jetzt ja, also Nvidia darf ja wohl wieder Chips verkaufen mit, wir hatten es mal in der Folge, mit irgendwie 15% Return on Verkauf, Sonderzoll an Trump mehr oder weniger direkt. Aber lustigerweise sagt die chinesische Regierung jetzt so, nee, eigentlich wäre es gar nicht so gut, also nee, unsere Firmen wollen das eigentlich gar nicht, weil die sollen einfach viel fleißiger eigene Chips entwickeln.
Ja, ich meine, wir hatten ja mal den Carsten Sens von Huawei in der Show und ich meine, durch das, Nvidia darf nicht nach China verkaufen, haben die Kollegen jetzt natürlich ihr Angebot dementsprechend aufgebaut und erweitert in einer Geschwindigkeit, die so nicht abzusehen war. Mhm. Und jetzt darf Nvidia wieder dorthin verkaufen mit diesem Extrapreis und China sagt so, ja, nö, also wir haben jetzt gemerkt, das bringt uns eigentlich ziemlich viel, wenn wir das selber in der Hand haben und nicht mehr von euch abhängig sind. Und immerhin hat der gute Jensen ein paar Nudeln bekommen.
So. Ja,
und, cooler Typ, ich mag ihn.
Ja, gut, das heißt immer 17.000 $ Lederjacke, aber anyway, Nur, weil danach war ja auch noch dann Putin gleich in Peking. Und wenn man das dann halt mal so vergleicht, also ich weiß, als der Ukraine-Krieg losging, da gab es ja dann auch gleich die EU-Sanktionen, weil dann gab es immer so Meldungen so, dass jetzt geht denen der Käse aus. Und da haben die innerhalb von einem halben Jahr, haben die gemerkt, hey, wir können auch ganz halbwegs essbaren Käse machen. Und das ist der Unterschied zwischen Russland und China. Die einen finden jetzt heraus, wie man Käse macht, und die anderen machen jetzt halt so Hightech-Chips, ja. Aber gut. Haben einen technologischen leichten Bias Richtung China, aber ich mag Käse auch sehr, sehr.
Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Xi Jinping hat ja Putin ein Porträt von den beiden geschenkt, was vor dem sie dann standen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir können es ja mal in den Shownotes verlinken.
Okay.
Auf jeden Fall.
Willst du es beschreiben?
Ja, ich beschreibe es mal. Xi Jinping läuft vorweg, ist einen Kopf größer natürlich.
Wie immer.
Guckt nach vorne. Wladimir Putin läuft hinter ihm her und guckt ihm hinterher zur Seite so. Was machst du, also großer Bruder?
Und das Bild hat er vorbereitet, um es Putin zu zeigen.
Ja, und es gibt dann Bilder, wie sie vor diesem riesigen Porträt in Lebensgröße stehen und er ihm das schenkt. So, also, here is your place. Das bist du, das bist ich. Also,
ja, bitte selber einpacken.
Bitte selber einpacken. Und wehe, ich sehe das nicht bei dir zu Hause groß überm Bett hängen. So.
Die Körpergröße von dem Vorsitzenden Xi, auch zum Teil im Netz ein Thema, dass es schafft, auf jedem Foto schafft es die chinesische Presse, ihn exakt gleich groß oder größer mit allen zu machen. Und wo gab es irgendwie User-Kommentare, die sagen, sie freuen sich, wenn er endlich mal Yao Ming trifft. Wie das dann aussieht. Aber gut, ich meine, gute Fotografen.
Ist ja groß, ne? Also, aber ich fand es eher, also bei uns wird ja sehr viel darüber gerichtet, wie positiv dieser Besuch, wie viel Ehre Putin bekommen hat im Vergleich zu Trump. Der hat aber auch ziemlich einen mitbekommen durch solche Aktionen. Also,
wir brauchen jetzt hier nicht das alles, was ja haben alle Leute gesehen, die singenden Kinder und was weiß ich. Und das erinnert natürlich auch alles ein bisschen sehr an Nordkorea. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unser Vorbild sein sollte, egal aus welcher Ecke man kommt. Aber ich habe das Gefühl, beide sind eigentlich ziemlich mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen. Völlig egal, was vorher der Pomp war, oder? Und ich meine, der Einzige, der irgendwas gekriegt hat, war eigentlich der Xi. Mit dann anschließend auf, ich glaube, Fox-Interview oder so, einer klaren Aussage, dass eigentlich irgendwie, jo, Taiwan ist jetzt so voll Troublemaker, jo, könnte man.
Ja, du weißt ja, so wirkt es jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, aber ich tue mich gerade ja so schwer, mich zu solchen hochpolitischen Themen zu äußern, alleine weil man hat einfach das Gefühl, früher haben die sich alle viel mehr Mühe gegeben, zu begründen und zu erzählen, was da passiert. Aber jetzt treffen die sich und es gibt nicht mal eine offizielle Veröffentlichung von einem Abkommen oder so. Es ist alles sehr abgeschirmt hinter verschlossenen Türen, was mittlerweile passiert. Das heißt, was da wirklich besprochen wird oder wer was bekommen hat, no idea, ne?
Das ist klar, ja. Ja, es gibt keine Pressekonferenzen, es gibt gar nichts. Es gibt dann jetzt immer, inzwischen ist ja die neue Analyse eigentlich nur die verschiedenen Readouts. Erstens, wie schnell sie rauskommen von der Regierung, also wo jedes Staatsmedium erzählt, was eigentlich besprochen wurde. Aber selbst nachdem, also ich würde sagen, das war halt viel Späßen, nichts gewesen. Und ich guck mal kurz. Mein feuchter Finger sagt mir, die Straße von Hormuz ist immer noch geschlossen. Also, so viel dazu.
Ja, Es ist wie so ein täglich grüßt das Murmeltier, ne, das Ganze, und es hört einfach nicht auf.
Apropos Murmeltier. Katharina Reiche ist übrigens seit gestern und auch noch heute in China. Also wir sprechen gerade am 26. und 27. Mai. Und über März, beim letzten Mal haben wir schon gesprochen, im Gepäck hat sie vermutlich ein paar Gaskraftwerke. Haha, nee. Aber ich glaube, morgen wollen sie nach Kanton mit ihrer Wirtschaft. Heute war, glaube ich, Government Meeting, Shake Hands und Besprechung. Da gab es auch schon ein paar Reaktionen. Oder morgen ist sie dann in Kanton. Jedenfalls, da wird sie erstmal feststellen, wie ein flächendeckender Ausbau von Wärmepumpen aussieht. In der Straßenzeile. Ja, ist auch klar, dass jetzt so der Ölheizung in Südchina nicht gerade voll ideal zur Wohnraumklimatisierung sein dürfte. Aber Technologie offenheit,
Ja, also ich meine, ich will es nicht Fettnäpfchen nennen, aber eher Ölnäpfchen, ne, dass sie da getreten ist. Ein Glück haben wir jetzt wieder die Freiheit, Gasheizung und Ölheizung einzubauen. Schade, dass das dann direkt vor der Schließung der Straße von Hormuz war.
Ja.
Als hätte sie das nicht gewusst, dass das passiert.
Nee. Und der Kommentar so auf genialer Seite ist so, erstens, wir haben so für gefühlt 3 Jahre Reserven an Öl. Und außerdem auch voll viele Renewables und ja.
Diversifizieren ist das Stichwort.
Ja, die berühmten Eier, die aber auch so viel kosten, also mit dem einen Korb oder so.
Und meinst du, sie verkauft Gaskraftwerke in China oder sie sucht Investoren für Gaskraftwerke in Deutschland?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie weiß gerade selber nicht, was sie eigentlich will.
So ein bisschen kippt sie nämlich gerade die Stimmung, so in dem Sinne, dass die deutschen Unternehmen machen hier immer mehr Fabriken zu. Ich habe gestern erst gelesen, in Schwäbisch Gmünd, Bosch zieht sich zurück, ein chinesischer Roboterhersteller übernimmt die Produktionseinrichtung und tauscht das Personal aus. Mercedes überlegt, Fabriken abzugeben an chinesische Autobauer. Also es ist immer gerade so eher, dass China hier investiert und aufkauft, als umgekehrt der Fall.
Ja, wobei es gab ja auch in den letzten Tagen ein paar Prognosen, es gibt ja immer die Umfragen von den ganzen Kammern, Auslandhandelskammer und die von der EU und so weiter. Also hier sehen die Leute immer noch ein relativ stabiles Geschäft für die jetzt schon da sind. Also die da sind, die sind praktisch auf Verderben und Gedeihen hier gebunden. Die können sich gar nicht erlauben, hier die Assets abzubrechen, weil erstens, egal wo sie hingehen würden, wären die Chinesen eh schon da. Ja, und die andere Alternative ist dann halt aufgekauft werden. In allem, ja, jeder Fall ist jetzt nicht gerade wirklich prickelnd. Ne?
Das ist schon fast eine zu gute Überleitung zu dem Gespräch, was ich nämlich geführt habe. Ich habe mit Legion Leibold gesprochen. Die hat nämlich einen Hintergrund auf Autokonzernseite in Deutschland im Bereich Mergers and Acquisitions, also genau sowas, Infrastruktur und Aufkauf eigentlich im Ausland. Mittlerweile hat sie sich aber, ich glaube, mehrfach selbstständig gemacht und eine Firma gegründet jetzt, die eigentlich mit AI deutsche Unternehmen, vor allem KMU-Unternehmen, systematisch analysiert, um sie um passende Investoren zu finden. Und da ist natürlich auch für sie der chinesische Investorenmarkt eine große Zielgruppe.
Ja, dann hören wir da mal rein.
Heute darf ich Legion Leibold im China-Ticker begrüßen. Legion, du bist Founder und CEO von Aeon Technology. Magst du uns ein bisschen was über dich und deinen Hintergrund erzählen und über Aeon?
Sehr gerne. Vielleicht erstmal kurz zu Aeon. Ne? Also der Name ist natürlich nicht ganz so geläufig. Man hört ihn nicht so oft. Hat allerdings einen tieferen Sinn. Und zwar, es kommt aus dem Griechischen und steht für Ewigkeit. Und das ist genau das, was wir damit sagen wollen. Wir wollen quasi die Ewigkeit vom Vermögen, die Ewigkeit vom auch Unternehmertum, gerade wenn wir an die letzten Generationen, vor allem an Babyboomer-Generationen denken, was sie eigentlich für was Unglaubliches aufgebaut haben. Wir wollen das nicht, dass es verloren gehen, sondern tatsächlich auch immerhin quasi den nächsten guten Händen, der nächsten Generation übergeben. Dafür steht quasi Aeon. Es steckt natürlich ein bisschen Wortspiel mit AI drin. Ne? Das ist klärt ein bisschen auch, was unsere eigentliche Technologie dahinter ist. Auch den Grund, warum wir heute sprechen, ist, wir sind, wir nennen das mal AI Native, M&A Advisory im Endeffekt. Das war, wir sind eine Merger Acquisition, das heißt Unternehmenskäufer, Beratungsfirma. Allerdings wir programmieren und wir entwickeln unsere eigenen proprietären AI-Algorithmen, um eben diese relativ komplexen, das ist halt natürlich nicht Daily Business, das machen wir schon nur einmal im Leben, um diesen M&A-Transaktionsprozess einmal zu streamline. Das heißt, wir nutzen Technologie, wir entwickeln die auch intern mit unseren Data Scientists, damit eben ein 12- bis 8-monatigen sehr manuell fragmentierter Prozess bei uns relativ mit dem AI-driven Workflow abgebildet wird. Damit sind wir viel effizienter, auch viel kostengünstiger als in klassischen M&A-Beratungsboutiquen. Mhm. Dafür steht E.ON. Wir sitzen tatsächlich auch hier in Zug als Aktiengesellschaft. Wie ich dazu gekommen bin, long story, I'm gonna put it short.
Ja, ich wollte gerade fragen, alles, was hilft, dass unsere Zuhörer das verstehen, was du gerade gesagt hast.
Genau, ja. Im Endeffekt kommt es daher, ich hatte ursprünglich meine ersten, auch eine klassische KMU gegründet und wollte damit skalieren. Für mich war eine der Möglichkeiten wären, okay, du gründest was from the scratch, das heißt, du von null expandierst es, oder wir kaufen existierende Unternehmen auf, die schon wirklich seit 10 Jahren Bestand haben, die sehr stabile Cashflow und stabile Umsatz machen, um dann die quasi zu übernehmen. Das war so meine ursprüngliche Intention. Dann habe ich gestartet damit verschiedene Marketplaces. Es gibt ja ein paar Plattformen, gerade auch in Deutschland, einmal für mich mal zu screenen, zu schauen, okay, gibt es da die eine oder andere Firma, die für uns interessant sein könnte, habe ich dementsprechend auch die eingeschrieben. Allerdings habe ich festgestellt, der Prozess per se ist relativ schmerzhaft. Das heißt, sehr, sehr langwierig. Du schreibst den verantwortlichen M&A-Berater an, wartest du, bis dann ein paar Wochen später die ersten Geheimhaltungsvereinbarungen zurückkommen und schreibst du die, schickst per Mail wieder zurück. Und dann fragst du quasi danach eine ersten Dokumentation, also Unterlagen, die für eine Prüfung, wir nennen das quasi Due Diligence, von Relevanz sein könnten. Und dann hast du die Unterlage, sind mittlerweile um 3 Monate vorüber. Dann beginnen wir erst mit dem ersten Gespräch mit der eigentlichen Unternehmenseigentümer. Und dann stellt man erst fest, dass es irgendwie passen wir nicht zueinander, weil das Unternehmen ist vielleicht zu unternehmenabhängig oder gibt es ein paar andere Themen, die einfach dazu führen, dass wir nicht zusammenkommen könnten. Und ich komme eher viel mehr aus dem Prozessoptimierungsgedanken heraus. Und da habe ich festgestellt, naja, da gibt es gewisse Datenpunkte, die kann man, wir sagen das Frontloading, das heißt, die kann man eigentlich am Anfang des Prozesses eigentlich vorlagern, um eben auch die Zeit zu sparen, weil wir wissen, da sind die wichtigen KPIs, die wichtigen Datenpunkte, die dazu führen könnte, dass wir sehr wahrscheinlich zusammenarbeiten können oder auch nicht. Wenn man das kommt vorher feststellen, sparen sowohl von meiner Seite als auch von der Verkäuferseite deutlich mehr Zeit. Ne? Mhm. Und mit diesem Gedanken heraus haben wir überlegt, ja, eigentlich können wir den Prozess viel mehr mit KI machen. Also ich hätte es vor 5 Jahren nicht behauptet und nicht behaupten können. Aber mittlerweile, gerade mit der Entwicklungsreife, gerade von verschiedensten Large Language Models, gerade den verschiedenen KI-Tools, wenn wir über Anthropic oder OpenAI sprechen, sind wir tatsächlich so weit. Und damit sind wir zum Aeon gekommen. Und um eben auch so eine Plattform wirklich Unternehmensverkäufer und Käufer auch anzubieten, um dann schnellst effizient zu einer Transaktion zu führen. Und weil ich komme auf der Käuferseite und damit habe ich gestartet, auch mit verschiedenen Stakeholders von dem Markt, das heißt auch Unternehmensverkäufer, auch M&A-Berater in diesem spezifischen Segment zu sprechen, bis wir festgestellt haben, okay, dieses eine Problem, diese Herausforderung mit, ich weiß gar nicht, wo ich Unternehmen finden kann, zu kaufen oder um ganz zu schweigen davon, wie das ein Transaktionsprozess ausschaut, um das noch effizient darzustellen. Genau dieselbe Problematik befindet sich auch auf der Verkäuferseite. Jetzt stell dir vor, Sven, du hast ein erfolgreiches Marketingunternehmen aufgebaut und denkst, okay, jetzt würde ich mich ein bisschen umorientieren. Jetzt willst du verkaufen, Sven. Wo gehst du hin? Wie sieht der Prozess aus? Was sind die potenziellen Käufer? Und oft ist das so, dass man A, das Wissen gar nicht hat und B, wahrscheinlich fragt man als erstes die Person des Vertrauens und wahrscheinlich Steuerberatern oder auch Anwälte, mit denen man sonst zu tun haben, um dann quasi durch eine Mouth-to-Mouth-Propaganda auf irgendeine M&A-Beratung ranzukommen. Aber dann weiß man immer noch nicht, wie viel wert ist mein Unternehmen, ne? Und in welchem Rent bewege ich mich eigentlich, was ich dann lebenslang aufgebaut habe. Wie sieht eigentlich die weiteren Prozessschritte aus? Und das Ding, das kommt noch on top. Oft ist es so, wir kommen aus einer bestimmten Nische, wo wir nicht zwingend auch das Netzwerk haben können von potenziellen Käuferinnen und Käufer. Und weil das, was wir im Kopf haben von potenziellen Käufer, ist es halt viel, viel, viel weiter, als was wir normalerweise denken könnten. Weil wahrscheinlich denken wir viel mehr, okay, Sven hat ein Marketingunternehmen, du würdest wahrscheinlich auch ein weiteres Marketingunternehmen verkaufen. Das ist so einfach aus der Erfahrung heraus der erste Impulse, den man hat. Aber eigentlich steckt da viel mehr weitere Käufer-Persona dahinter. Das könnte ein Private-Equity-Unternehmen sein im keine Ahnung, KI-Unternehmen oder Marketing. Das können Growth-VC sein, die daran interessiert sind, quasi Unternehmen, die schon gewissen Umsatz pro Jahr erreicht haben, nur weiter zu skalieren. Das können natürlich auch internationale Käuferprofile sein, die einfach einen Entry into the Market sich zukaufen wollen oder dass sie ein Portfolio aufbauen wollen. Das sind einfach die Dinge, die sind nicht ganz intuitiv, wenn man in so einem Verkaufsprozess startet und man macht das oft nur einmal im Leben.
Ja.
Und außerdem ist der Prozess per se recht fragmentiert. Du bräuchst sehr, sehr viele verschiedene Expertise, um an diesen Prozess einmal zu begleiten. Ist nicht nur von der Transaktionsseite, sondern auch von Anwälte bis hin zur Steuerberatung. Das sind genau die Services, die wir quasi anbieten.
Ja,
dazu sind wir gerade zum E.ON gekommen.
Ja, ich verstehe gerade, es ist mal wieder einer dieser schönen Sachen, mega schwieriger Prozess, für alle Beteiligten schwierig und man macht ihn eigentlich viel zu selten dafür, um gut da drin zu sein, wenn man mal verkaufen möchte. Vielleicht sind die Leute, die kaufen, öfter in der Situation, aber gerade die Mittelständler, die ja jahrzehntelang ihr Business aufgebaut haben, die wollen dann einmal damit abschließen und es verkaufen. Aber wie du sagst, das ist dann ein Prozess, der ihnen unbekannt ist, mit Hindernissen, die ihnen unbekannt sind. Und das macht das Ganze so frustrierend. Also du hast sozusagen aus eigener Frustration über den Prozess dich zurückerinnert an deine Prozessoptimiererzeiten und dir vorgenommen, jetzt diese Branche mit dem, was wir jetzt haben, in der neuen AI-Technologie aufzuräumen.
Absolut. Das ist quasi von der Prozessseite gesprochen. Jetzt schauen wir ein bisschen auf die Mathematik. Ne? Sorry, ich bin echt ein Riesenfan auch für Daten und für Zahlen. Es gibt, glaube ich, eine Statistik von KfW. Ich denke, das ist vorletztes Jahr veröffentlicht worden. Da stehen in Deutschland allein, lass mich bitte nicht lügen, ca. 125.000 Unternehmen, die einmal so eine Art Transaktion oder Transition anstreben. Das kann bedeuten Übergabe innerhalb der Familie, Weitergabe innerhalb der Firma, aber es könnte durchaus bedeuten, dass es quasi ein externer Verkauf angestrebt wird. So, das ist einmal die eine Seite, also 100.000 pro Jahr, ne, allein in Deutschland, da sprechen wir noch gar nicht über Gesamteuropa, das ist natürlich noch ganz andere Dimension.
Noch ein paar Mal mehr, ja.
Genau. Auf der anderen Seite haben wir allein von, wenn wir über diesen sehr manuellen, fragmentierten Prozess sprechen, durchschnittlich kann ein M&A-Berater in diesem Segment, da spreche ich gar nicht über Goldman Sachs oder Rothschild der Welt, sondern wirklich für Small und Mid-Cap, also wirklich KMU, könnte quasi ein Berater maximum 5 Transaktionen pro Jahr machen. Das kann man sich vorstellen. Wenn es 1300 M&A-Berater in Deutschland gibt, da sind 5 Transaktionen pro Berater.
Das reicht nicht.
Genau. Also wenn wir mit dem aktuellen Prozess weiterfahren, wir haben auf einer Seite 100.000, auf anderer Seite die 10.000 realisierbare Transaktionen. Das heißt, wenn wir jetzt den Prozess weiterführen, würden wir die Gap never führen. So, wenn wir quasi das nicht irgendwie komplett auf ein ganz anderes Effizienzlevel bringen. Und führt dann dazu, weil wir wissen, viele von diesen damaligen KMUs, auch gerade Unternehmen, die kommen viel aus diesen Babyboomer-Generationen. Ne? Und die werden einfach, eigentlich, das findet jetzt schon statt, ist tatsächlich auch ein Thema von ganz IHKs in Deutschland. Ne? Wenn wir es je näher wir den 2030er nähern und desto höher ist auch der Druck, tatsächlich eine wirklich gesicherte Nachfolgelösung dafür zu finden. Und weil the worst case wird ja sein, dass man die Firma schließt. Und ich weiß nicht, ob viele von uns dann mit diesem Thema wirklich resonieren können, was es bedeutet. Im Endeffekt schließen heißt ja nicht nur, okay, das Unternehmen gibt es ja nicht mehr, sondern aus unserer Sicht ist es auch tatsächlich eine Verschwendung von Jahrzehnten Selbstschweiß, also Herzensblut, aber auch Know-how, die man oder auch quasi bestehenden Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, die quasi in den letzten Jahren entwickelt haben, die gehen ja verloren.
Ja, ich komme ja aus dem Bereich Marketing. Also es sind ja auch viele spannende Marken dabei, alte Marken, die einen Wert haben. Auch das ganze Thema Zertifizierung von Produkten, um auf bestimmten Märkten zu verkaufen, das hat ja auch alles einen Wert. Ja, und wie du sagst, ne, die Babyboomer werden nicht jünger in diesem Land und auch sonst nirgendwo. Ich weiß viel zu wenig über diese Prozesse, um das mal so anzufangen. Aber was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmer verstirbt oder nicht mehr in der Lage ist, die Nachfolge zu regeln? Dann stehen auf einmal die Erben dort oder die vielleicht auch die Banken, denen ein Teil gehört, und die müssen sich dann drum kümmern. Das macht ja das Ganze ja wahrscheinlich nicht einfacher vom Prozess, wenn da noch mehrere Parteien unter Umständen beteiligt sind.
Das ist richtig, ne? Und da muss man eigentlich über gewissen Reifegradmodell sprechen, weil gerade mit der Entwicklung von KI wird früher oder später die Frage sein, wie viele von diesen Unternehmen haben noch einen Bestand in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, ne? Wenn tatsächlich KI reinkommt. Aber meine Antwort darauf ist relativ klar. Es ist klar, es gibt gewisse Industrien, die werden damit disrupted, sicherlich. Auf der anderen Seite ist gerade, wenn man über das, was in Deutschland sehr stark ist, ne, über produzierende Gewerbe sprechen oder quasi auch Handwerkbetriebs beispielsweise, ne? Die kann man aber mit einer KI never ersetzen. So. Und allerdings, die kann man auch mit einer KI sehr gut optimieren. Und daher sehe ich, ja, manche werden betroffen sein, manche werden nach wie vor einen Bestand haben. Und viele von diesen Unternehmen, also vielleicht lass es andersrum starten, ist, wir fangen oft relativ spät an, über das Thema Nachfolge zu denken. Kann man auch nachvollziehen, das ist mein Lebenswerk, ich plane keine Rente und mir macht es über Arbeit unglaublich viel Spaß. Aber es gibt viele Dinge, die sind nicht ganz vorhersehbar, ne? Sei es quasi eine persönliche Situation und wie einem gesundheitlich geht oder vielleicht teilweise auch, ich will doch noch früher in Rente gehen, welche Form auch immer. Oder auch gerade bei so einer jungen Unternehmergeneration ist es auch so, ich würde mich auch anders orientieren. Das heißt, ich würde wahrscheinlich was anderes machen. Was macht mein jetziger Betrieb? So. Es ist immer ganz empfehlenswert, frühzeitig über das Thema Exit nachzudenken. Jetzt, man muss nur eine Klarheit haben, was es bedeutet, aber zumindest schon sich darauf hinarbeiten. Wie baue ich meinen Prozess so auf, dass es also der Betrieb quasi in Zukunft eventuell auch ohne mich laufen könnte? Oder wie kann ich meinen Prozess möglichst einfach im Detail dokumentieren, dass es quasi für die nächste Generation oder die nächste Übernahme, Übernehmer, Übernehmerin an der Stelle relativ schnell quasi eingearbeitet werden könnte. Mhm. So. Und das ist meistens die ersten Gedanken, die man macht. Da bieten wir quasi auch wirklich Service an, das mal, uns mal anzuschauen, inwiefern ist ein Unternehmen Exit Ready, also wenn es Exit Readiness, was müssen wir noch tun, an Hausaufgaben machen, um das Unternehmen quasi wirklich möglichst Wert zu generieren und das damit auch möglichst dann gut verkaufen zu können. So, und dann gehen wir quasi in den nächsten Schritt, ist dann, okay, gibt es ganz klare Verkaufsabsicht, Unternehmen wäre auch ready, sowohl strukturell als auch finanziell. Und dann geht es wirklich darum, okay, was ist eigentlich das Ziel vom Verkauf und auch gerade von den Verkäufer, was will ich damit eigentlich erreichen? Möglichst in guten Händen übergeben, eher ein finanzielles Ziel, es gibt ja unterschiedliche Varianten davon. Und dann gehen wir wirklich in eine Analysephase rein, zu sehen, okay, da gucken wir klassischerweise in den Finanzberichten von Unternehmen, die wichtigsten Verträge, die Unternehmen eigentlich Unternehmer an der Stelle hat. Und dann gehen wir quasi, das was meist interessiert ist, in welchen Preisindikationen bewegen wir uns eigentlich, wenn wir das so einen Lebenswerkverkauf einstreben. Das heißt, wir kreieren quasi daraus eine Art Persona, auch von diesem Unternehmen, also Persona im Sinne von, was sind die anderen Fakten, was sind vielleicht auch die Bereiche, die noch unterentwickelt sind. Na, klassischerweise ein Ingenieur gründet, eine Lasertechnologie und allerdings nicht um exzellent oder wahrscheinlich halt weniger Zeit oder Effort damit verbracht, einen Vertrieb nachzudenken oder sei es im inländischen oder ausländischen, online oder offline. Und da sehen wir zum Beispiel als Firma eine enorme noch Value Creation, also Wertgenerierungsfelder hier drin. Und das sind wichtig, um das Profit zu erstellen, denn wenn wir sagen, weil aus dem Käufersicht heraus, ich würde natürlich auch eher Unternehmen kaufen, wo ich quasi meine Werte und meine Skills möglichst reinbringen kann, um da Wert zu generieren, auch Umsatz zu generieren. Und damit basierend auf diesem Profil schauen wir quasi mit unserem KI-Engine, wir nennen das quasi unsere Maschinerie, um zu gucken, okay, was ist eigentlich das passende Käuferprofil für dieses spezifische Target, also Verkaufsobjekt.
Okay, und mal so gesagt, also wir haben jetzt ja schon viel über Zahlen, Daten etc. Ja. Und Verkaufsreadiness. So, das Problem, was ich immer habe in allen Prozessen, ist Struktur von Daten. Gibt es überhaupt strukturierte Daten? Sind die gut aufbereitet? Kann meine KI darauf zugreifen? Wahrscheinlich ist das auch so eins der Schlüssel, wie ihr eure Maschinerie füttert. Das heißt, dieses ganze zugänglich machen der Unternehmensdaten, Finanzberichte wahrscheinlich auch nochmal anders formatieren etc. Ist das so ein bisschen, wo ihr da reinkommt?
Ja, da greift man tatsächlich auch erstes ein, ist von unserer aus gibt es ein relativ klar, je nach was um welches Unternehmen das gibt, weil natürlich je nach Branche ein Zahnarztpraxis hat ganz andere KPIs oder andere Zahlen, woran die gemessen werden als ein produzierendes Gewerbe beispielsweise. Ne? Das heißt, das wird eine Erstanalyse geben und dann kriegen tatsächlich unsere Mandanten, unseren Kunden eine Checkliste von uns, was sind die Unterlagen, die wir tatsächlich benötigen. Die werden über uns abgeloadet, also relativ man sich vorstellen wie so ein Self-Service an der Stelle. Und unser KI-Assistent Engine analysiert automatisch, okay, das sind die Unterlagen, die momentan vorhanden sind, was fehlt uns noch? So. Und das, was eine LLM, also ein Large Language Model, extrem gut kann, ist eben, unstrukturierte Daten in eine gewisse Struktur reinzubringen, miteinander zu vergleichen, zu sehen, was sind die Mismatches, was sind natürlich die fehlenden Informationen, die wir on top sonst nur benötigen von Mandantenseite. Und da gibt es quasi so eine Back-and-Forth-Kommunikation mit dem Kunden. Und man muss sich vorstellen, in dem klassischen Prozess, ne, als Berater kriegst du verschiedene Daten zugeschickt per E-Mail, die musst du einmal einzeln durchklicken, einmal einzeln analysieren. Und wir integrieren quasi unser eigenes Finanzmodelling in Algorithmen rein, um eben die ganzen Zahlen automatisch heranzuziehen, in ein Modell reinzupacken und zu sehen, okay, was benötigen wir sonst für Informationen, um da ein möglichst präzise, lass uns mit der Unternehmensbewertung starten, um auf einen gewissen Wert zu kommen. So, und das mittlerweile, so, wir kriegen das wirklich innerhalb von Stunden hin und was eher in der Vergangenheit ein Prozess von mehreren Wochen bedeutet. Nur als ein Beispiel. Cool.
Ja. Und wenn ihr euch jetzt so diesen Prozess anschaut, das heißt, wo spielt da jetzt diese AI eine Rolle und wo hört es auf? Also es ist jetzt erstmal das ist gerade Frontloading, um diese Schritte schneller zu machen und dann übernehmen wieder Menschen irgendwann, oder könnte man jetzt auch Ende zu Ende, ich chatte mit dem Chatbot und habe mein Unternehmen verkauft?
Genau. Wir haben da zwei Approaches, zwei Ansätze hier. Also für kleinere Unternehmen, die auch sowohl von der Datenstruktur als auch von den Unternehmensbewertungen niedriger sind. Das ist tatsächlich ein Self-Prozess. Das heißt, chattet tatsächlich mit unserem eigenen KI-Assistent, der fungiert wie ein Advisor, um eben auch die notwendige Daten heranzuziehen, zu bewerten und auch automatisch den Käufer und Verkäufer miteinander zu matchen. Und sobald der Vorkäufer, also du musst dir vorstellen, wenn du bei uns in einem Verkäufer bist, Sven, hast dein Profil hier eingelegt und wir haben deine Daten analysiert, wir haben dir eine indikative Bewertung zur Verfügung gestellt und wir fragen quasi bei dir auch wirklich mit unserem Assistenten auch ab, was sind dir für über die ganzen Zahlen dann Fakten hinaus, was sind dir die wichtigen Werte zum Beispiel einen Verkaufsprozess, was sind die Strategie, die du verfolgst, also tatsächlich auch durchaus auch in qualitative Kriterien, dann bekommst du, dann match quasi unser Engine eben dein Profil mit eben allen Käuferprofil, die bei uns investiert haben oder die in der Vergangenheit ähnliche Transaktionen gemacht haben. So. Mhm. Und da ergibt sich quasi ein Match. Hier, du als Sven, also uns ist es super wichtig, dass der Gesamtprozess extrem anonym und confidential gehandhabt wird. Das heißt, das ist keine Marketplace, du kannst bei uns keine einzige Listing sehen, sondern du als Verkäufer, du hast eben auch die Macht zu entscheiden, da sind die potenziellen Käufer, die wir als Engine dir vorgeschlagen haben, warum 99% Matching Score, wir erklären quasi dementsprechend auch, was steht und genau dahinter, what's the rationale behind. Und hier kannst du als Verkäufer entscheiden, okay, ich würde gerne mit diesem Käufer in die nächsten Schritte gehen. Mausklick werden eben dementsprechend Datenraum freigeschalten für den Verkäufer. Vorausgesetzt, das ist bei uns automatisch angebunden, dass es alle Parteien, sobald die sich über unsere Plattform registriert haben, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Okay. Das heißt, der Verkäufer entscheidet, mit wem ich quasi den nächsten Schritt gehen möchte und dann werden sie miteinander gematcht und bis dato ist es quasi ein komplett automatisierter Prozess. Wo wirklich Menschenkomponenten reinkommen. Weil das ist tatsächlich die Frage, auch die ich persönlich, die ich eigentlich tausendmal gestellt bekomme, ist, Unternehmenstransaktion, das ist eigentlich ein menschlicher Business. Absolut. Absolut. Und aus meiner Sicht kein Zweifel an der Stelle, sondern ganz im Gegenteil, was unsere Philosophie ist, immer das, was mal automatisierbar ist, das heißt, der Workflow machen wir über KI. Man kann sich vorstellen, als ob tausende Junior-Analysten 24/7 an den Deep arbeiten und wir als Beratern wirklich einsteigen mit unserer Erfahrung, wo einmal bei Onboarden von den Unternehmen, dass wir wirklich auch dieses Vertrauen aufbauen, auch wirklich verstehen, hey, wir stehen tatsächlich mit den Menschen dahinter, wir analysieren auch eure eigenen jeweiligen Cases und bis hin zu auch wirklich teilweise auch Erklärungen zur Verfügung zu stellen. Warum denken wir, dass diese Unternehmensbewertung die richtige ist? Mhm. Warum verfolgen wir folgende Strategien bei dem potenziellen Suche von Käufer? Und wir steigen tatsächlich auch in den Verhandlungsprozess mit rein. Dass es da wirklich auch einem Menschen eine enorm große Rolle spielen ist. Oft ist da so, bei vielen Transaktionsprozessen ist auch ein Mediationsprozess. Man muss quasi sowohl von der Verkäuferseite und Käuferseite verstehen, was sind eigentlich die nicht ausgesprochenen Wünsche an der Stelle. Mhm. Das kannst du allerdings mit KI nicht machen. An vielen Stellen passen die auch von der menschlichen Komponente hier überhaupt zusammen? Wird überhaupt eine Fusion in der Zukunft überhaupt funktionieren? Und das sind so wirklich, wo wir als menschliche Berater wirklich einsteigen. Und was wir auch tun ist, wenn unser KI zum Beispiel Unternehmensbewertung prozessiert hat, ne, wir gucken immer noch mit unserer Erfahrung noch kurz drauf, okay, inwiefern ist es valide? Ist es präzise, akkurat genug? Können wir quasi dem Kunden wirklich zur Verfügung stellen? Auch um quasi unsere eigene Erfahrung nochmal reinzubringen. Aber diese eigene Erfahrung auch mit dem Feedback, die geben wir quasi unserem Machine Learning nochmal zurück. Können Sie sagen, hey, bei der nächsten Bewertung, bei der nächsten Loop, bitte an folgende Faktoren oder Metrics denken. Damit du weiterhin präzise wirst und auch von dem Feedback von uns dann lernst, dass wir quasi eine Art Closed Loop auch darstellen. So. Ja, cool. Aber wirklich im Sinne von Verhandlungen, Mediation, dann sind wir wirklich selber auch als menschlichen Beratern dabei. Das ist kein KI dahinter, das kann ich versprechen.
Nee, ich hab mir gerade den schwäbischen Babyboomer vorgestellt, der jetzt über ChatGPT sein Unternehmen verkauft. Da prallen ja vielleicht auch Welten aufeinander. Daher die Frage. Aber wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, was ihr so macht. Und normalerweise lassen wir Gäste ihr Unternehmen nicht so stark vorstellen, wie du es jetzt getan hast. Mhm. Ich fand es super spannend. Und vor allen Dingen finde ich es ein klasse Beispiel damit, wie du mit der oder wie ihr mit der Technologie, die es jetzt gibt, mit AI, in so einem Vertical wie M&A, die Prozesse digitalisiert und dann mit AI da beschleunigt, wo es jetzt aktuell zu lange dauert. Denkst du, das ist eine Blaupause, die man auch auf weitere Branchen anwenden kann?
Ja. Die Frage muss man ein bisschen differenzierter beantworten. Das kommt immer drauf an, das ist die klassische Antwort, über welche Industrie und Branche wir da sprechen. Wenn man einfach sich anschaut, in welchen Branchen sind zum Beispiel Technologie oder KI sehr weit ausgebreitet. Das sind die klassischen Softwareentwicklungen oder SaaS-Industrien. Da liegt, glaube ich, bei, ich will nicht lügen, 80% nutzen auch die ganzen Entwickler und die nutzen teilweise auch Claude zum Programmieren. Da gibt es quasi die Grafik, ich werde den gerne nochmal aussuchen, in welchen Branchen sind quasi das Thema KI-Technologie sehr, 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 sehr wenig gerade angewendet. Das sind die klassischen gerade Finanzdienstleistungen oder auch Legal, das heißt auch nicht Steuern, sondern eher Rechtsthemen. Da sind wir quasi mit der Technologie, zumindest von der Anwendungsfelder her, noch nicht so weit entwickelt, aber wenn man sich den US-amerikanischen Markt gerade anschaut, da schießen gerade wirklich ein Startup und Unternehmen nach dem anderen. Es gibt Corsibuy beispielsweise, das ist eine KI-gestützte Anwaltskanzlei in der Tat. Mhm. Und dass sie quasi schnellstmöglich innerhalb von Stunden Verträge zur Verfügung stellen, Verträge analysiert haben etc. pp. Und aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung dazu ist einfach, diese Verticals wird eben diesen sehr Domain-Expertise starken Industrie noch weiterhin ausgebaut werden oder Logistik oder Healthcare beispielsweise. Ne? Und ich sehe auf jeden Fall die Entwicklung in die Richtung, sondern weniger in diese wirklich schon sehr, weil das ist auch nach wie vor ein Blue Ocean. Allerdings bei den SaaS-Unternehmen ist das schon sehr, sehr weit verbreitet und da reinzugehen, wäre aus meiner Sicht, ist nicht unmöglich, aber es ist deutlich eben competitive.
Eins meiner Lieblingsseiten zurzeit ist Dev by Claude. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da kann man dann SaaS-Unternehmen eingeben und dann wird einem durch ein Large Language Modell ausgerechnet, ob man das nicht einfach durch eine Markdown-Datei, also durch eine Datei für AI-Agenten ersetzen könnte, das SaaS-Unternehmen. Da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, wie hoch da der Wert auf Dauer von all diesen Unternehmen ist. Also das ist ganz spannend, sich mal anzuschauen. Da sind deutsche produzierende Unternehmen wirklich deutlich besser von den Scores, die da rauskommen. So.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist, weil da reden wir tatsächlich über die Application, also von der Entwicklungsseite. Ne? SaaS-Unternehmen, die können wahrscheinlich ersetzt werden durch einen Claude, durch Perplexity beispielsweise. Auf der anderen Seite ist es immer die Frage, welche mir fehlt echt das gute deutsche Wort dafür, das Competitive Mode. Das heißt, die ich mir quasi aufgebaut habe, um mein Unternehmen quasi noch eine Daseinsberechtigung zu haben. Das ist wahrscheinlich nicht mehr immer das Thema, was bringe ich für ein Produkt auf den Markt, sondern wahrscheinlich vielmehr, was habe ich für eine Marke, Brand aufgebaut, für Vertrauen aufgebaut oder was habe ich da für Vertriebskanäle, ne? Was sind für existierende User, die wirklich an mich glauben etc. Ne? Und wenn wir, sagt ja Canva was?
Na klar.
Ein Design-Tool, genau. Ja. Es gibt auch verschiedene Diskussionspunkte zum Thema Canva. Also okay, mittlerweile kannst du auch mit Claude so viel verschiedenen Design, ob es ein Flyer-Design ist, Website-Design machen, wozu brauchst du Canva? So. Auf der anderen Seite ist, wie viele APIs, wie viele Connections oder Tools sind einem mit Canva verbunden, sodass du eigentlich das Tool nicht mehr verlassen musst, um weitere Schritte eigentlich anzugehen. Das heißt, hier sprechen wir quasi auch, wie viele Mediensprüche einen bestimmten Prozess hat. Wenn ein Produkt tatsächlich die verschiedenen Mediensprüche in sich vereint, dass es du als User es nicht ständig zwischen verschiedenen Tools hin und her jumpen muss, um dann quasi ne, um deine, seine Zeit zu verschwenden, das könnte auch durchaus ein Mode sein. Deshalb, ich glaube, oft ist es gerade so, es kommt quasi in einen Hype, das heißt, okay, Claude hat sich sehr schnell entwickelt und jetzt sind die viele auch VCs oder auch Investoren sehr, sehr zurückhaltend in der Hinsicht gegenüber KI-Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es, das muss man immer relativ differenziert betrachten, aus meiner Sicht. Und zweitens, also wir haben unser eigenes Tech-Team auch diskutiert, auf und runter. An der Stelle wahrscheinlich, ja, du kannst sehr schnell coden, aber dann liegt tatsächlich die Kunst darin, wie baust du wirklich eine Sustainable-Architektur auf, damit eben, ob das Backend gut funktioniert, ob du quasi an deinen langfristigen Ziele verfolgen kannst, so weiter Produktfeatures reinzubringen. Daher, ich glaube, das ist mal ein bisschen differenzierter zu betrachten.
Ja, finde ich gut. Aber was würdest du denn jetzt anderen Gründern oder Unternehmern in Deutschland raten, wenn es jetzt um KI geht? Also ich finde es immer noch ein super Beispiel, auch so wie du gerade argumentiert hast. Ich meine, du selber, ihr nutzt ja die Technologie sehr stark in E.ON. Ja. Und jetzt auf der anderen Seite muss man es aber sehr differenziert betrachten. Wie findest du die, ich sag mal, Einstellung zu AI hier in Deutschland? Und vielleicht hast du da noch ein paar Ratschläge zum Ende.
Sehr gerne. AI grundsätzlich ist aus meiner Sicht, das ist ein Tool. Das heißt, das sollte unser Leben eher erleichtern, aber nicht quasi die Menschen ersetzen. Das ist definitiv das, wo ich vorhabe. Und an der Stelle, ich denke, das Thema Authentizität, auch wirklich diese Vertrauensaufbauen, Kommunikationsskills, auch menschlicher Umgang, die werden immer wichtiger, gerade in so KI-Zeiten. Was ein Grund raten könnte an der Stelle, ich glaube, KI wird früher oder später ein Muss, um einfach seinen eigenen Prozess effizienter darzustellen und da möglichst wenige Verschwendung zu haben. Ich würde nicht um den Finger davon lassen, jetzt zum Beispiel einen nächsten KI-Unternehmen aufzubauen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, KI ist tatsächlich das Fundament, was du nutzen solltest, um ein nächstes Produkt zu bauen. Also wenn man in die Richtung geht und nicht in handwerklichen Betrieb reingeht. Also selbst da wäre mein Gedanke nach wie vor, okay, wie kann ich existierende KI-Tools nutzen, um meinen Inbound-Kurs oder um mein quasi Backoffice möglichst effizient zu gestalten oder Outbound-Kurs zu machen beispielsweise. So, das heißt, KI aus meiner Sicht sollte ein Fundament werden, zum Schauen, was könnte die Technologie mir persönlich und mein Unternehmen nutzen. Da würde ich mich davor nicht erschrecken lassen. Auf der anderen Seite ist ja, man sollte sich trotzdem sehr, sehr eng beobachten, was die momentan, wie schnell sich die Technologie entwickelt, um Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich das Produkt, was ich eigentlich zur Verfügung stellen will. Ist es wirklich eine SaaS-Solution oder will ich doch nicht viel mehr in eine Service-Dienstleistung reingehen, damit der Kunde, der zu mir kommt, also viel mehr aus der Kundensicht zu betrachten, was wünscht sich der Kunde von mir? Ihm interessiert aber schon weniger, welche Technologie ich verwende. Ihm interessiert viel mehr, was ist das Resultat? Wie hoch sind die Kosten? Wie schnell läuft quasi die Prozesse bei euch? So, das heißt, viel mehr aus dem Service-Gedanken heraus, was sind die wichtigen Metrics und KPIs, die ich zur Verfügung stellen kann? Wie kann ich damit eigentlich meine Wertgenerierung eigentlich erstellen? KI ist nach wie vor das Tool dafür, um eben das Ziel erreichen zu können. Das ist immer ganz hilfreich, immer nach USA zu schauen. Was gibt es da dort quasi für Firmen? Die gehen gerade auch viel, viel mehr in so eine Art KI-gestützten Dienstleistungsbranche rein. Das ist so wie den Crossy-Ball, was ich vorhin genannt hatte. Viel mehr, wie kann ich eine All-in-One-Package meinen Kunden zur Verfügung stellen, sodass sie quasi nur zu mir kommen könnten, um alle deren Wünsche erfüllt zu bekommen. Und dabei muss ich quasi...
Bevor wir mit den Veranstaltungen des CNBW und unseren Freunden und Bekannten anfangen, eine kleine Korrektur. Im Intro vorhin habe ich gesagt, dass Wirtschaftsministerin Reiche am 26. und 27. Mai in China war. Das war falsch. Tatsächlich war das offizielle Programm am 27. und 28. Also am 28. war sie dann in Kanton. Ich habe mich da ein bisschen vertan. Hat auch ein bisschen was mit der Zeitzone und so zu tun. Aber jetzt haben wir das mal richtig gestellt. Und nun beginnen wir mit dem 16. Juni. Standortwahl in China. Vorgehen, Auswahlkriterien und Erfahrungen aus der Praxis. Das ist eine CNBW-Veranstaltung online. 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Und jetzt hüpfen wir zurück zum 9. Juni und da bietet das Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg neue Literatur aus China, Schwanentage, eine Lesung. Und zwar wird das Ganze vorgestellt von Karin Betz, die Übersetzerin des Romans Schwanentage von Zhang Yuran. Am 11. Juni veranstaltet die IHK Karlsruhe die Seminarreihe zum Erfolgsfaktor Kultur. 10 Uhr bis 16 Uhr in Karlsruhe. Am 12. Juni die 221. Jurfix der Stiftung Ex-Oriente zusammen mit dem Konfuzius-Institut München. Und hier wird vorgestellt ein Vortrag zum Buch Der lange Fahrradmarsch. Da radeln zwei den langen Marsch nach. Wahrscheinlich ein klein bisschen schneller als das Original, aber mit sehr vielen Erkenntnissen. Klingt spannend. Sowohl live vor Ort in München am Konfuzius-Institut, aber auch online und bei Zoom und YouTube. Und also man kann es eigentlich nicht verpassen. Und am gleichen Tag, auch am 12. Juni, findet in Freiburg der internationale Markt der Partnerstädte statt. Und zwar ganze zwei Tage, veranstaltet vom Referat für internationale Kontakte der Stadt Freiburg und Partner. Unter anderem das Konfuzius-Institut Freiburg. Und jetzt nochmal Wirtschaft am 15. Juni. Die IHK Pfalz zwischen De-Risking und Marktzugang. Aktuelle wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen in Asien und die Bedeutung für deutsche Unternehmen. Das ist in Landau von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und einen Tag drauf, am 16. Juni, das China-Forum Bayern. Die Zukunft ist Verhandlungssache. Deutschland und China im Dialog? Fragezeichen. Von 9 Uhr bis 10.30 Uhr in Nürnberg. Und munter geht es weiter. Am 17. Juni einmal IHK Region Stuttgart mit dem Asien-Pazifik Summit 2026 vor Ort in Stuttgart. 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Und selber Tag, andere Stadt, jetzt in Baden an der Universität Freiburg. Chinas neue Erinnerungspolitik. DiplomatInnen im Gespräch. 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Wie gesagt, in Freiburg, Universität Freiburg, Institut für Sinologie. Und dann am 18. Juni nochmal das China-Forum Bayern. Diesmal mit der Frage Hongkongs strategische Rolle in Zeiten geopolitischer Spannungen. 17.30 bis 19 Uhr in München. Und nun am 24. Juni von der China-Europe International Business School, die ich ZEIBS nenne, ein kleiner Zungenbrecher. Und zwar das 12 Europe Forum 2026. Competition or Complementary? Strategic Opportunities in EU-China-AI Development. Das ist in Brüssel, aber auch in Shanghai. Und irgendwo ist immer 9 Uhr bis 13.30 Uhr. Und wir schließen heute am 3. Juli mit der Deutsch-Chinesischen Akademie für Psychotherapie e.V. Ja, das gibt es. Und die veranstaltet das Symposium for the 30th Anniversary German-Chinese Academy for Psychotherapy. Okay. So, dann gehen wir mal alle zu dem Doktor, den wir benötigen. Ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, ihr hört uns weiter, seid uns treu und werbt für uns. Alles Gute aus Taizang, auch im Namen aller in Deutschland Verbliebenen. Bis dahin. Ciao.